Ich war gestern in einem Altersheim zu einem Café und da war so eine hübsche Dekoration auf dem Tisch, wie sich so das gehört, war wirklich schön gemacht, Hinweis auf Ostern. Zwei Hasen. So angeschaut und gedacht, ja, ist hübsch gemacht, aber eigentlich traurig. Zwei Hasen, was haben die mit Ostern zu tun? Was verkünden die für eine Botschaft? Deshalb habe ich mich über die Dekoration auf unseren Cafeteriatischen so gefreut. Der Hinweis auf Karfreitag, Jesus, das Zentrum, der für uns starb, dann Auferstand, dass wir feiern und vorangehend Palmsonntag. Und da habe ich auch gedacht, Palmsonntag, weshalb? Nun, es steht von Palmblättern, die sie auf die Straße geworfen haben, als Jesus einzog. Aber das ist nur ein ganz kleines Nebenprodukt. Es steht auch, sie haben Zweige von den Bäumen gehauen, sie haben ihre Kleider geworfen. Also die Palmblätter stehen da überhaupt nicht im Zentrum. Und deshalb frage ich mich, hat dieser Sonntag überhaupt den richtigen Namen Palmsonntag? Nun, ich würde ihn auch nicht als Tag des Esels bezeichnen. Das wäre dann vollständig daneben. Aber vielleicht trägt es an, was ist an diesem Tag wirklich geschehen. Alle vier Evangelien überliefern uns dieses Ereignis, als Jesus in Jerusalem einzog. Das letzte Mal, dass er nach Jerusalem kam, dann Tage später verhaftet wurde, gekreuzigt wurde und dann dieses ganze Heilsgeschehen in Jerusalem sich erfüllte. Aber dieser Einzug, der war schon sehr speziell. Und ich lese uns den Text, so wie Johannes ihn aufgeschrieben hat. Jeder hat ein bisschen noch andere Details hinzugefügt. Auch die Vorgeschichte, wie Jesus zu dem Esel kam, das ist hier völlig ausgelassen. Deshalb steht ein anderer, sehr bedeutungsvoller Hinweis. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Da riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt, Heil dem König von Israel. Das eben Hosianna, Ehre dem König. Jesus fand einen jungen Esel, setzte sich darauf, damit erfüllte sich die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, der König kommt. Er sitzt auf einem Eselsfohlen. Damals erkam den Jüngern noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren Augen erfüllt hatte. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Es ist spannend, dass Johannes das verbindet mit der Auferweckung von Lazarus, dass da Menschen wirklich zutiefst beeindruckt waren von Jesus und ihm jetzt noch mehr zutrauten. Wenn Jesus Tote auferwecken kann, wie viel mehr kann Jesus dann noch tun? Es gibt eigentlich nur drei Auferweckungen von Toten zur Zeit von Jesus, die uns überliefert sind. Da war einmal die Tochter von Jairus, die war am Sterben. Jairus kam zu Jesus, komm, heile sie. Jesus machte sich auf den Weg, wurde dann noch etwas aufgehalten und als Jesus dann ankam, war sie gestorben. Und dann hat Jesus diese Tochter auferweckt, aber die war wirklich gerade gestorben. Und auch die zweite Auferweckung, das war ein Jüngling in der Stadt oder im Dorf Nain. Da ist Jesus wie zufällig einem Leichenzug begegnet und die haben einen jungen Mann, einen Jüngling, zu Grabe getragen, gerade gestorben, weil in diesem Kulturkreis war eine Beerdigung, die folgte sofort nach dem Tod, wurde er eigentlich sehr schnell beerdigt, also war gerade gestorben. Der einzige Sohn einer Witfrau, Jesus hat sich über diese Frau erbarmt und machte diesen jungen Mann wieder lebendig. Und bei beiden Ereignissen würde heute ein moderner Mensch sagen, die waren nicht wirklich richtig tot. Die waren nur scheintot und nur, die haben so einfach, das ist erklärbar mit der modernen Medizin, wie auch immer und so, kann man irgendwie sich davor drücken, zu anerkennen, dass wirklich ein göttliches Wunder geschehen. Aber hier bei Lazarus war es anders. Dieser Mann lag im Grab Tage. Er hat schon gerochen. Er war wirklich tot. Das konnte man nicht mehr leugnen. Er war tot und dann kommt Jesus. Und jetzt nicht irgendjemand und nicht irgendein Ereignis, sondern es war Jesus, der sagte, Lazarus, komm heraus. Er sprach diesen Namen aus und Lazarus kommt heraus. Noch in Tücher eingewickelt und wirklich. Und die Leute haben das gesehen, die wussten, der war wirklich tot. Und jetzt steht er lebendig vor uns. Das muss eingefahren sein. Das müssen wir einfach, also ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, was diese Leute erlebt haben. Die dabei waren, die das wirklich gesehen haben. Und die haben das natürlich erzählt. Das war eigentlich ein Weltereignis. Die haben das erzählt. Boah, und so, und hat sich herumgesprochen. Und das war ja kurz vor der Zeit, dass Jesus dann nach Jerusalem kam. Und jetzt hörten sie, Jesus kommt nach Jerusalem, der Tote auferwecken kann, dem machen wir jetzt wirklich, der soll unser König werden. Versteht ihr, dieser Wunsch, wenn einmal jemand da ist, der Tote auferwecken kann, dann kann er doch noch viel mehr, oder nicht? Wir Menschen können ja auch sehr viel, aber wir können nicht Tote auferwecken. Und wenn jemand Tote auferwecken kann, dann sind ihm eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und so müssen wir uns verstehen, diese tiefe Euphorie, diese Begeisterung über Jesus. Und Jesus zieht jetzt ein nach Jerusalem. Und es ist die Frage, ist das alles überhaupt wahr? Das ist entscheidend, oder? Also hier haben wir einen Bericht in den Evangelien. Die Evangelien haben unabhängig voneinander berichtet, all die Wunder, die Jesus getan hat, auch dieser Einzug. Und hier werden zwei Voraussagen, die ungefähr 500 Jahre zuvor ausgesagt wurden, die haben sich erfüllt. Und das gibt uns einen kleinen Hinweis, ja, es ist wahr. Bevor wir jetzt diese Geschichte weiterverfolgen, einfach die Frage, können wir uns hundertprozentig darauf verlassen? Es ist spannend. Hier erfüllt sich eine Prophetie mit dem Esel, aber eigentlich noch eine andere, die gefällt mir. Es ist nicht die stärkste Prophetie im Alten Testament, die auf Jesus hinweist. Aber ich finde sie einfach, sie ist so aussagekräftig, wenn man sie so gut im Bild darstellen kann. Ich zeige es euch. Ich nehme ein Beispiel aus meinem Glaubenskurs, wenn es um die Glaubwürdigkeit der Bibel geht, um die Glaubwürdigkeit von Jesus. Und zwar geht es um das sogenannte goldene Tor. Das hat Richtung Ölberg. Also Jesus kam ja vom Ölberg herunter und zog nach Jerusalem ein. Und mit größter Wahrscheinlichkeit, ich gehe jetzt einfach davon aus, ist Jesus durch dieses Tor nach Jerusalem eingezogen. Das ist die logische Folge. Vom Ölberg kommt man direkt runter. Wer schon einmal in Israel war, weiß, Ölberg ist ein Muss, oder? Weil man dort die schönsten Fotos hinkriegt von Jerusalem, so die ganze Übersicht hat und sieht dann vom Ölberg wirklich runter und sieht die Stadtmauer, diese alte Stadtmauer. Und sieht einfach dieses Tor, es ist unübersehbar. Nur, was rede ich hier von einem Tor? Das ist ja zugemauert. Das ist ja gar nicht offen. Es ist ja eigentlich gar kein Tor. Es ist nur angedeutet. Doch, es war einmal ein Tor und jetzt steht in der Bibel diese Voraussage, diese Verheißung aus dem Propheten Hesekiel. Und der Herr sprach, dieses Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht mehr aufgetan werden und niemand soll dort hineingehen, denn der Herr, der Gott Israels, ist dort eingezogen. Darum soll es zugeschlossen bleiben. Das wurde 500 Jahre bevor Jesus durch dieses Tor der Herr einzog, geschrieben. Und jetzt haben wir es vor uns. Es ist zugemauert. Aber wer hat das zugemauert? Nicht jemand, der die Bibel gelesen hat und gesagt, oh, da steht, das muss zugemauert werden, also mauern wir es zu. Überhaupt nicht. Das wurde ja vollständig, das Originaltor von den Römern zerstört und dann wurde es ungefähr 500 nach Christus, war das Gebiet muslimisch, aufgebaut, wieder rekonstruiert, so wie es heute ist. Das stammt aus dieser Zeit. Und dann haben diese islamischen Stämme, die da Jerusalem besetzt haben, bewohnt haben, dieses Tor zugemauert. Jetzt frag mich aber nicht, weshalb. Es weiß es niemand. Es ist einfach zu. Aus Sicherheitsgründen, was auch immer, die haben ihre Gründe gehabt, aber es ist zu. Und steht heute vor uns. Ich sage es nicht die stärkste Voraussage im Alten Testament, aber ich finde, es ist so bildlich schön darstellbar. Mit vielen, vielen anderen Aussagen, auf eine kommen wir noch. Das, was hier über Jesus steht, ist wirklich wahr. Das hat sich so abgespielt. Das sieht einer, der die Macht hat über den Tod in Jerusalem ein. Und er erfüllt damit eine Voraussage, die Gott gesagt hat, und damit erfüllt Jesus den Plan Gottes. Gott hat einen Plan. Diese Welt läuft nicht einfach so ab. Zufällig von Menschen ein bisschen gesteuert, wer gerade am Ruder ist, läuft da wieder irgendetwas, sondern Gott hat einen ganz konkreten Plan. Von Anfang bis zum Schluss. Dieser Plan läuft Gott nicht aus dem Ruder. Da habe ich keine Angst. Dinge können den Politikern aus dem Ruder laufen, oder? Völlig unkontrolliert plötzlich eine Entwicklung nehmen, die man nicht gewollt hat. Aber Gottes Plan läuft nicht aus dem Ruder. Er zieht ihn durch. Und dass wir hier sind als Gemeinde, als Menschen, die Jesus nachfolgen, das ist Gottes Plan. Gott hat auch mit deinem Leben einen ganz konkreten Plan. Und er läuft ihm nicht aus dem Ruder. Also hier jetzt, Jesus zieht ein. Und die Frage ist natürlich, was macht jetzt Jesus, wenn er nach Jerusalem kommt? Sie wollte ihn als König machen. Jesus die Herrschaft antreten. Und das haben die Jünger erwartet. Jesus tritt jetzt die Herrschaft an mit Macht. Mit Macht. Mit wirklich bis hin zu äußerer Macht, um seine Herrschaft durchzusetzen. Natürlich, dass dann Friede ist, aber wisst ihr, wie soll Jesus mit Menschen, die so ein, ich sage jetzt mal in unserer Sprache, ein ja, böses Herz haben, die so mit Hass reagieren, mit Korruption, mit Lüge, mit Lieblosigkeit, einfach so. Ja, was in unserer Welt abläuft, wie soll Jesus mit solchen Menschen ein Friedensreich aufbauen? Geht das? Das geht nicht, oder? Das passt nicht zusammen. Aber die Jünger haben das erwartet. Wir hatten am letzten Donnerstag das Treffen von den 60-plus-Leuten. So, haben eine Bibelarbeit gemacht über einen etwas speziellen Text und das macht uns klar, in welcher Welt die Jünger lebten. Sie waren unterwegs mit Jesus nach Jerusalem und dann war ein samaritisches Dorf und das hat ihnen die Durchreise und den Aufenthalt verboten. Wir wollen euch nicht. Das war zutiefst verletzend, oder? Ihr seid nicht erwünscht. Und dann Jakobus und Johannes hatten dann einen Vorschlag. Und jetzt kommt's. Was hatten sie für einen Vorschlag? Herr, wenn du willst, dann lassen wir jetzt Feuer vom Himmel fallen. Da ist jemand, der sich deiner Herrschaft widersetzt. Pah, weg damit. Das macht, oder? So setzt man, kann man durchsetzen. Und das war die Welt, in der die Jünger lebten. Jesus kommt, jetzt entfaltet er seine Macht und wir sind natürlich an dieser Macht beteiligt. Wow, da geht etwas ab. Und Jesus lebte in einer total anderen Welt. Und das kommt jetzt bei diesem Einzug einfach so ganz krass zum Vorschein. Jesus setzte sich auf einen Esel. und reitet auf diesem Esel, das war eigentlich ein junger, noch nie berittener Esel, setzt sich auf einen Esel und zieht mit einem Esel nach Jerusalem ein. Das ist eine Botschaft. Hier hat Jesus ganz bewusst ein Bild gewählt. Jesus sprach ja viel auch in Bildern, Gleichnisse und so, einfach damit das reingeht, Symbolkraft. Jesus hat viel mit Symbolen gearbeitet, das kann man sich merken, das bleibt. Und hier hat Jesus auch ganz bewusst ein Symbol gewählt. Ein Esel. Es durfte nicht ein Ross sein, ein Pferd. Josi hat das gut erklärt, für was ein Pferd steht. Ein Esel eben genau das Gegenteil, eigentlich die, so Demut. Und da erfüllt sich uns, und wir wenden uns jetzt diese Verheißung zu, die jetzt hier zum Ausdruck gebracht wird. Die Jünger haben das nicht gecheckt, was hier genau abläuft. Aber erst später haben sie, okay, jetzt verstehen wir, was Gottes Plan ist. Sie lebten immer noch in der Vorstellung Macht. Das setzen wir durch mit Macht und Jesus ein ganz anderer Weg. Und da steht der ganze Text dann aus dem Propheten Zacharia 9,9. Juble laut, du Volk von Zion. Freuet euch. Nur schon dieser Begriff, freuet euch. Es gibt Weltherrscher, vor denen zittern die Menschen und haben vor ihnen gezittert. Die haben Angst ausgelöst. Und hier wird gesagt, freuet euch. Das muss etwas Befreiendes sein, oder? Jesus löst Freude aus. Freiheit. Etwas Schönes. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Siehe, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht, siegreich. Ja, er ist der Sieger. Und jetzt kommt, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungtier einer Eselin. Also das hat mich schon bewegt, hier dieses Demütigsein. Also Jesus, diese Demut, die hier zum Ausdruck kommt. Also ich weiß nicht, wenn man Tote auferwecken kann, muss es einem doch fast ein bisschen in den Kopf steigen, oder? So, wie sagen wir, man wird dann hochnässig oder so. Man ist dann schon jemand. Und hier steht, Jesus ist demütig. Dieser Gerechte, dieser Siegreiche, das kommt hier mit diesem Esel symbolisch einfach zum Ausdruck, dieser starke Ausdruck Demut. Und hier bin ich einfach stehen geblieben und gedacht, ja, Gott selbst, es ist, dürfen wir nicht vergessen, Jesus war nicht einfach so ein Wanderprediger. Er war Gott selbst. Eins mit dem Vater. Der Schöpfer Himmels und Erde. Und sitzt hier auf einem Esel und reitet ein auf verschwitzten Tüchern oder Kleider, die die Leute auf die Straße geworfen haben, Palmzweige und was da zu finden war, einfach die Ehrerbietung. Aber es war schon sehr, sehr demütig. Und der Plan Gottes war, ich werde am Kreuz für die Menschen, die so stolz sind, die so eingebildet sind, ich werde für sie sterben in aller Demut. Was für ein demütiger Weg hat Gott hier eingeschlagen. Ich bin einfach hier stehen geblieben, der beeindruckt mich schon ganz stark. Wisst ihr, wir Menschen sind doch, ich schließe mich hier einfach ein, von Natur aus schon einfach zum Stolz geneigt, sich etwas einbilden. Aber dieser Stolz ist doch genau das, was so viel Leid verursacht in dieser Welt, oder nicht? Stolz, dass man dann nicht nachgeben kann, dass man nicht vergeben kann. Und ihr kennt die ganze Palette, die daraus folgt. Und hier haben wir den Kontrast bei Jesus. Und so, als ich darüber nachdachte, dachte ich, ja, meine Welt, meine kleine Welt, ist Jesus nicht zu klein. Er neigt sich in meine Welt, in mein Leben herunter. Ich denke, wir alle, wir können sagen, wir sind jetzt nicht so die ganz großen Nummern dieser Welt, oder? So einfach Durchschnitt. Guter Durchschnitt. Aber was sind wir schon? Und dann denke ich, was bin ich eigentlich? Ich komme mir so klein vor. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das ist eigentlich so, das ist alles so klein, oder? So gering. Also, ich ein Beispiel. Wir haben ja am Freitag normalerweise unsere beiden Großkinder, bald einjährig und fünfjährig. Und was macht man mit ihnen? Zum Beispiel Lego bauen, oder? Baut man so Lego, denke ich, einfach so Lego, oder? Hey, ist das was klar? Das ist nicht gerade weltbewegend, oder? Das verändert die Welt jetzt nicht gerade im Großen. So klein. Nur meinst du ein Bild? Unsere Welt, unser Leben ist Jesus nicht zu klein. Er neigt sich hinunter. Er nimmt teil an unserem Leben, an allem, was uns beschäftigt, was da ist in unserem Leben. Das ist schon etwas ganz Großartiges. Ja, Jesus, der Demütige, ich denke, die Aussage von Jesus, wo das so eigentlich wunderschön zum Ausdruck kommt, wo Jesus das Ausdruck kommt, her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Okay, ich frage jetzt nicht, wer von euch ist nicht mühselig und beladen? Also hat gar keine Last im Leben zu tragen. Der muss nicht hinhören, das betrifft ihn nicht. Aber nur die, schon einiges mühsam und einiges belastet auch. Ich will euch erquicken. Tönt eigentlich gut, oder? Kommt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mich. Und jetzt kommt es, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das wurde an Palmsonntag, an diesem Tag, als Jesus in Jerusalem einzog, illustriert. Demütig. Und als Jesus dann am Kreuz starb, Tage später, kam diese Demut vollständig zum Tragen. Ich mir das vorstelle, Jesus hat meine Schuld auf sich genommen. Mein ganzer Dreck im Leben nahm auf sich. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde fremder Dreck irgendwie ein bisschen dreckiger als eigener. Irgendwie so, waren kürzlich in einem Zug unterwegs und da war ein Abteil gegenüber ein etwas randständiger Mann mit einem Hund. Aber der Hund war sehr krank. Also ein Auge war schon, glaube ich, blind und war wirklich ein bisschen elende Kreatur. Und dieser Hund hat dann herumgesabbert auf der Lehne und dann ein Polster und so. Und einfach dann, oh. Und der Mann ist dann ausgestiegen irgendwann. Und ist klar, wenn es da jemand kommt und nimmt auf diesem Sitz Platz, ist das war nicht sein Hund, oder? Ist nicht so angenehm, versteht ihr? Jesus nahm den fremden Dreck, unseren Dreck, unsere Schuld am Kreuz auf sich. Was für eine Demut. Also das, ja, ist einfach ein Gedanke, der hier in diesem Text zum Ausdruck kommt, diese Demut. Jesus ist zugleich auch gerecht und siegreich, wird auch gesagt, und das ist das Schöne. Jesus macht mich gerecht vor Gott, diese Heilsbotschaft, wenn ich die Erlösung annehme. Sein Reich, sein zukünftiges Reich wird vollkommen gerecht sein. Die Menschheit lechzt ja nach Gerechtigkeit, oder? Und da wird dann vollständige Gerechtigkeit sein. Ja, Jesus ist auch siegreich, ist das Siegreiche. kam diesem Text von Johannes zum Ausdruck. Seine Kraft siegt über das Zerstörende. Wir können sagen, über das Zerstörende in der Welt, aber eigentlich siegreich die Kraft von Jesus über das Zerstörende in unserem Leben. Und da gibt es Zerstörendes. Also ich kann mein Leben, so als ich so im Teenageralter war, eben, dann fing natürlich die halbe Klasse an mit Rauchen, dann, das war so die Zeit dann, als die 68er-Bewegung, dann Heroin kam, Drogen einfach und so weiter, diese ganzen Dinge. Und ich war dann aber schon im Glauben und habe das einfach gesehen, wie das einfach so kam und dann viele hineinkamen und einige wirklich ihr Leben bis zum Tod an Drogen zerstört haben. Jesus hat mich bewahrt. Das ist nicht mein Verdienst, sondern weil ich Jesus gefunden habe, weil ich ihm nachfolge, war das eine Bewahrung vor diesen zerstörenden Kräften. Zerstörend, ich denke an Alkohol, wie viel zerstört der Alkohol in unserer Gesellschaft, Generation für Generation. Und wie viele Menschen hat Jesus davor bewahrt, grundsätzlich schon bewahrt, weil sie ihm nachfolgen oder davon befreit. Jesus befreit aus dem Zerstörenden, auch befreit von diesem Rachegedanken, dass wir uns unbedingt rächen müssen, wenn uns Unrecht geschehen ist, gibt die Kraft statt Rache Vergebung. Das ist das, was er lehrt, dass es Rache zerstört. Das macht einem selber kaputt. Liebe statt nur fordern. Was für eine heilende Wirkung hat eigentlich Jesus in der Ehe, in der Familie, an der Arbeit, in der Gesellschaft? Ja, bei Jesus gibt es nur Sieger. Das ist ja das, wenn wir in dieser Welt von Sieg reden, oder, dann gibt es auch immer einen Verlierer. Das ist in einem Krieg so, das ist in einem Gesellschaftsspiel so. Einige können schlecht verlieren. Das ist im Sport so, wo es große Sieger gibt, gibt es auch ganz große Verlierer. Das Schöne ist, bei Jesus gibt es keine Verlierer. Das wird auch einmal in seinem Reich so sein. Keine Verlierer. Ja, Jesus zog ein in Jerusalem. Damit schließe ich den Gedanken ab. Jesus möchte nicht, dass wir jetzt Palmblätter herumtragen. Das ist völlig Nebensache. Sondern Jesus möchte in unserem Leben Einzug halten. Das möchte Jesus. Mit seiner Kraft, mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Sieg in unserem Leben immer wieder zur Entfaltung kommen. Amen.